Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Und dies ist eine weitere Folge aus dem Steve Gadd Monat. Und heute habe ich mir hier einen weiteren Gast geholt, mit dem ich ein bisschen über Steve Gadd reden will. Und das aber nicht so einfach nur über Steve Gadd, sondern es ist ein alter Kollege und mittlerweile Freund hier im Trommel Talk, der Micha Fromm, den ich begrüßen darf. Hallo Micha erstmal.
Hi Felix, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder zusammensitzen bei einer gemütlichen Songanalyse. Und ja, und erst recht, wenn wir über Steve Gadd sprechen, dann freue ich mich da besonders drauf. Da bin ich nämlich großer Fan.
Das geht uns irgendwie allen so, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch total. Und Songanalyse hast du schon gesagt. Wir machen hier immer in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen mittlerweile eine Songanalyse und gucken uns das Schlagzeugspiel zu bestimmten Songs an. Heute wird es so ein bisschen anders sein, weil Steve Gadd, das ist halt so ein Riesenthema irgendwie, ne?
Genau, da haben wir gesagt, wir müssen das jetzt nicht auf einen Song beziehen, weil das ist der Sache auch nicht gerecht werden würde, aber es passt ja trotzdem ganz gut in die Reihe, weil wir könnten es auch Spielanalyse nennen in dem Fall oder ne, irgendwie in die Richtung.
Und genau, es gibt so viele Sachen, die man da nennen könnte an Stücken, die man analysieren könnte, sodass wir gesagt haben, wir versuchen so einen Überblick zu schaffen, was vielleicht auch ganz gut in diese Reihe passt, weil in der Reihe mit Steve Gadd fällt jetzt am Anfang, falls ihr es noch nicht gehört habt, auf jeden Fall reinhören, ein Interview, was ich mit Alex Vesper zusammen mit Steve Gadd führen durfte. Das ist auf Englisch. Wer das gerne in Deutsch hätte, der kann sich bei mir eine Übersetzung des Interviews in schriftlicher Form runterladen. Wir haben uns da im Endeffekt entschieden, das auf Englisch zu lassen und nicht irgendwie zu synchronisieren oder wie sagt man, zu übersetzen, simultan übersetzen, nicht zu simultan übersetzen, weil wir gedacht haben, ja, das ist besser, wenn man das so im Original hört und das sonst doof wäre. Und für mich war das irgendwie eine schwierige Entscheidung, das so oder so zu machen, weil das hier ist ja ein deutscher Podcast, ein deutscher Kanal, wo es eigentlich nur deutschsprachige Sachen gibt und dann auf einmal Englisch. Darum habe ich dann überlegt, übersetze ich dieses Interview, was eine Schweinearbeit war, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Und das kann man sich dann gerne runterladen und auch durchlesen. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann auf jeden Fall das Interview hören und eventuell das Interview dann runterladen und lesen. Dann gibt es noch eine Analyse zu dem Interview mit Alex Vesper. Da haben wir uns nochmal zusammengesetzt zu zweit und nochmal so ein bisschen über das Gespräch gesprochen, sozusagen behind the scenes, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben, wie das Interview überhaupt zustande gekommen ist und auch so ein bisschen über die Aussagen in dem Interview gesprochen haben, weil gerade zum Ende hin gab es doch einige Sachen, die sehr persönlich wurden von Steve Gadd und auch Sachen, die man so sonst selten gehört hat in Interviews. Und das war gerade auch für den Alex sehr interessant, der ein riesen Steve Gadd-Fan ist. Und das haben wir gemacht. Und dann gibt es noch nach dieser Folge hier eine Folge mit dem Flo Fox zusammen, wo wir eine Spiel- und Bewegungsanalyse von Steve Gadd machen. Also, damit ist der ganze Monat abgedeckt mit Folgen über Steve Gadd, aber es lohnt sich auch wirklich. Und wir haben hier gedacht, wir machen so einen kleinen Überblick und suchen uns verschiedene Sachen raus, die wir dann besprechen und schauen, ob wir da irgendwas finden, was interessant ist. Und da gibt es eine Riesenmenge. Habe ich das jetzt so in meinem langen Monolog richtig gesagt?
Bestimmt, das klingt alles sehr spannend. Ich bin besonders gespannt auch auf das Interview, das dann nochmal zu hören. Ich habe gerade gedacht, bei Spotify kann man ja auch die Sprache einstellen, aber man kann, also das übersetzt glaube ich nicht, ne? Sondern das gibt immer nur die aufgenommene Sprache wieder als Untertitel.
Genau, also es gibt bei YouTube die Möglichkeit, das. Ja, ich habe das so mal testweise gemacht und das war eine Katastrophe.
Okay.
Mein, zu dieser Übersetzung, der erste Angang war, ich habe gedacht, boah, das ist, also weil das Interview hat auch 50 Minuten in etwa gedauert und das ist natürlich eine Menge Holz irgendwie, was man da übersetzen muss. Und ich habe gedacht, ich mache es mir einfach und heutzutage sind ja diese ganzen KI-Programme so gut. Ich gebe das einfach in so eine KI ein von Microsoft, dachte ich. Die habe ich auch über dieses Word-Paket gekauft. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist die dann auch noch so ein bisschen besser als irgendwie irgendwas, was man so frei zugänglich hat. Und lass das mal übersetzen. Und es war nach 2, 3 Sätzen so ein Quatsch, was da stand. Ich habe gedacht, scheiße, nein, ich muss das doch selber machen. Ja, darum, das kann man schon versuchen, aber es ist schwierig.
Ja, da habe ich tatsächlich mit kostenlosen Seiten sehr gute Erfahrungen gemacht, aber da können wir uns ja nochmal austauschen. Also das kommt wahrscheinlich auch auf den Text an, weil so im Interview ist es, glaube ich, schwierig, weil man so Halbsätze hat und sowas, ne? Die dann.
Richtig. Und da waren auch so fachspezifische Sachen schnell drin, die dann völlig falsch übersetzt wurden. Also war, genau, aber es unterhalten wir uns nochmal für das nächste Interview, falls es eins geben wird auf Englisch, nehme ich da gerne jegliche Hilfe entgegen.
Gern.
Heute, um es spannend zu halten, mache ich, also ich habe, wir haben so ein bisschen besprochen im Hintergrund, ich mache heute den Piloten, der Micha Fromm den Co-Piloten.
Ja. Yeah.
Und es gibt so ein paar Sachen, die wirklich interessant sind. Also mega viele Sachen im Endeffekt. Zum einen ist es so, dieser ganze Podcast, der entstand ja aus der Idee heraus, dass ich Interviews führen wollte bei YouTube mit unterschiedlichen deutschen Schlagzeugern.
Stimmt.
Das war während der Corona-Zeit. Und da habe ich so, ich glaube, insgesamt 10 YouTube-Videos gemacht. Und eine Frage war immer bei diesen YouTube-Videos am Anfang, ich habe mir da so ein Konzept gemacht, die Frage, von welchen Schlagzeugern diejenigen Schlagzeuger, die ich interviewt habe, beeinflusst wurden. Und alle haben unterschiedliche Schlagzeuger genannt, aber eben auch immer, und das ist wirklich ausschließlich so, Steve Gadd. Steve Gadd war der Einzige, den wirklich alle Schlagzeuger, die ich interviewt habe, genannt haben.
Das glaube ich.
Und das zeigt schon allein so den Stellenwert von Steve Gadd. Das ist der Wahnsinn. Und wenn man dann so guckt, durch wen Steve Gadd selber beeinflusst wurde, durch Schlagzeuger seiner Zeit, so Leute wie Gene Krupa oder Buddy Rich und natürlich auch durch das Rudimental Army Drumming, ist er dadurch im Endeffekt zu einem der einflussreichsten Schlagzeuger geworden, nicht nur für Schlagzeuger, sondern auch in der Musikgeschichte. Was würdest du schätzen, wie viele Alben in etwa hat Steve Gadd gemacht?
Also irgendwann habe ich mal was mit 500 gelesen, das war aber schon lange her. Also ich vermute mal weit über, also Tausende vermute ich mal.
Ja, also 750 sind so verbucht in etwa, roundabout. Okay. Und es gibt witzigerweise bei der Wikipedia-Seite gibt es einen Verweis auf Studioalben. Steve Gadd ist nochmal ein eigener Artikel und den kann man dann so durchscrollen. Also es ist aus den 70ern...
Das hatte ich mir angeguckt, genau.
Einer der meist aufgenommenen Schlagzeuger. Und das ist mit ein Grund, warum der so einflussreich ist. Die Frage, die wir uns heute so ein bisschen stellen werden, ist die, ob er denn aber immer noch so wild und... wild würde ich vor allem sagen, wie ein kleiner Derwisch spielt, wie damals, oder ob sich das verändert hat.
Genau.
Dann werden wir das Geheimnis lösen, warum am Anfang seiner Karriere Walt Disney stand, wie er dem furchtbaren Krieg in Vietnam entkam. Ich versuche gerade so ein bisschen Spannung aufzubauen. Es gelingt mir nur so halb.
Ich habe schon Gänsehaut.
Und natürlich die Frage, welche Aufnahmen ihn zu diesem legendären Schlagzeuger machten. Außerdem, was Rhythmic Displacement in the Pocket und Rudiment sind, weil das spielt auch eine große Rolle. Und ich würde sagen, wir starten mal so mit einer kleinen Aufzählung, wer alles mit Steve Gadd zusammengespielt hat. Ich nenne mal so ein paar Namen. Paul Simon, Steely Dan, Joe Cocker, Bob James, Chick Corea, Eric Clapton, Randy Crawford, Eddie Gomez, Manhattan Transfers, Michael Urbaniak, Steps Ahead. Also die Liste ist wirklich endlos. Da habe ich direkt eine Frage an dich. Kannst du dich noch an deinen ersten Steve Gadd-Moment erinnern?
Ich glaube, das war klassischerweise tatsächlich 50 Ways to Leave Your Lover. Also ich meine, das gab damals definitiv, das war auf jeden Fall eine Zeit, wo es noch kein YouTube gab. Das ist sicher. Das heißt, es war höchstwahrscheinlich eine Platte aus dem Schrank meines Vaters. Ja, ich würde sagen, das war mein erster Get-Moment. Get-In sozusagen.
Ja. Das heißt, das war nicht, weil du 50 Ways to Leave Your Lover irgendwo in der Band nachspielen musstest.
Nee, das war noch davor. Also das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gespielt. Also nicht in der Band. Für mich selber schon.
Ah ja.
Ja.
Interessant. Interessant. Das heißt, das spricht aber für die gute Plattensammlung deines Vaters.
Absolut, ja, da ist vieles, viel draus entstanden, was mich angeht. Dann habe ich viel zu getrommelt zu den Schallplatten.
Und war das denn dann so für dich sofort klar, okay, das ist was ganz Besonderes, oder?
Ja, also da war, glaube ich, da hat mich in erster Linie einfach dieses komplexe Pattern beeindruckt, überhaupt zu der Zeit auch, weil ich da ja selber noch sehr viel jünger war und mich einfach da extrem stark beeindruckt hat, wie kann man das überhaupt so spielen. Und das Zweite war, glaube ich, einfach, dass es ja schon sehr ungewöhnlich platziert ist in so einem Popsong. Mhm. Also man erwartet das nicht, was es aber erst recht cool macht. Ne?
Ja, Spoiler, da werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal en Detail ein bisschen drüber sprechen. Auch wenn da schon so viel drüber gesagt wurde, ist, glaube ich, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, bei meinen Schülern merke ich immer wieder, dass Steve Gadd doch auch schon so weit weg ist und so entfernt ist, dass gerade die ganz jungen Schüler den oft gar nicht so kennen, was ja auch normal ist, weil ja, man muss sich schon damit beschäftigen heutzutage, um zu verstehen, welche Relevanz der hatte, auch wenn natürlich alle Älteren sagen, das ist irgendwie der Schlagzeuger. Darum ist es, glaube ich, schon sinnvoll, darüber auch nochmal zu sprechen. Apropos alt, der wird dieses Jahr, nämlich am 9.4. wird er 80 Jahre. Der ist 1945 in Rochester bei New York im New York County geboren worden. Und ich habe immer gedacht, der käme aus New York, aber das ist halt nur der Bundesstaat New York. Und Rochester ist ein ganzes Stück entfernt von New York.
Ja.
Genau, und das ist gar nicht so unwichtig, weil er da in Rochester auch angefangen hat mit dem Schlagzeugspielen, und zwar beeinflusst durch seinen Onkel, der selber Army-Drummer war, und der hat ihn quasi zum Schlagzeug geführt, als er gesehen hat, wie sein kleiner Neffe auf allem Möglichen rumgetrommelt hat, und hat ihn dann sozusagen zum Schlagzeug gebracht. Und Steve Gadd sagt selber von sich, dass er quasi von diesem Moment an auch wirklich vom Schlagzeug komplett und vom Schlagzeugspiel komplett eingenommen wurde und quasi nichts anderes mehr machen wollte als dieses Schlagzeugspielen.
Das merkt man.
Ja. Und wichtig ist auch dabei, dass der Anfang quasi schon ist mit diesem Army Drumming. Und Army Drumming bedeutet auch dieses Rudimental Drumming, also Rudiments zu spielen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz an der Stelle erklären, was Rudiments sind, auch wenn wir da hier schon öfters mal drüber gesprochen haben in unseren Folgen.
Also Rudiments sind nach meinem Verständnis Schlagabfolgen, sprich Kombinationen zum Beispiel von Einzel- und Doppelschlägen, wie das ja oft bei Paradiddles gang und gäbe ist, oder auch bei anderen Konstrukten von Schlägen können auch triolische Notenwerte beinhaltet sein. Und genau, dann gibt es viele so Wirbel, die auch öfter dann mit einer Note, die so durchgewirbelt ist, geschrieben werden und mit einem Abschlag. Genau, und im Prinzip also Handsätze, Schlagabfolgen der grundlegenden Art fürs Schlagzeugspiel.
Genau, wir hatten schon öfters darüber gesprochen, auch über die Bedeutung und der Sinn von so Rudiments. Du bist eher so der Vertreter von, ja, Rudiments sind auch nur die Kombination von Schlagabfolgen. Ich bin da so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Also ich würde sagen, ja, klar, grundsätzlich ist das der Ausgangspunkt. Aber die Rudiments haben schon so eine Bedeutung für sich, weil die einzelnen Figuren für sich stehend wie so Worte sind. Also ein Ratamaku oder so, der hat einen bestimmten Klang und gibt auch als Phrase für sich, finde ich, durchaus Sinn und ist nicht einfach nur eine Abfolge von Kombination aus Doppel- und Einzelschlägen.
Ja, das stimme ich dir total zu. Ich bin immer nur so ein bisschen, tue mich ein bisschen schwer mit diesem Auswendiglernen dieser vorgefertigten Rudiments und denke immer eher, dass auch ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Ratamaku genau definiert ist, aber dass man, ich würde immer eher die rhythmischen Eckpunkte denken als rhythmisches Wort und würde es dann dementsprechend auffüllen. Das käme am Ende auf selber raus. Ich finde nur die Herangehensweise von, ich setze jetzt irgendein Wort einfach irgendwo ein oder ich überlege, was ist der Rhythmus, den ich spielen will, und wenn ich da Zwischenräume auffülle, was ergeben sich dann für rhythmische Konstrukte? Aber das führt jetzt vielleicht zu weit.
Nö, ich glaube, das ist tatsächlich bei Steve Gadd gar nicht so unwichtig, weil meine Vermutung ist, bei Steve Gadd gerade durch seine elementare Ausbildung genau in diesem Rudimental Drumming also zum einen über seinen Onkel, aber dann ist er auch schon während der Schulzeit in einem Drumkorb gewesen, also so einer, wie sagt man, Tambourkorps oder so, in diese Richtung würde man in Deutsch sagen, wo diese ganzen Rudiments auch eine Rolle spielen. Und die Marching Drum Figuren und Lieder, die setzen sich halt zusammen aus diesen Rudiments und die um sich das zu merken, wie so eine Figur funktioniert oder so ein ganzes Lied funktioniert, setzt man das auch oft mit diesen einzelnen Figuren zusammen. Also man denkt dann zum Beispiel im Double Tap oder wie gesagt ein Ratamaku oder ein Seven Stroke Roll und alle diese verschiedenen Figuren haben einen bestimmten Klang und ergeben auch für sich einen bestimmten Sound. Und ich glaube, dass das gar nicht so unwichtig ist bei Steve Gadd, weil wir werden da vielleicht auch später noch drüber sprechen, über dieses Crazy Army Solo, was so eine Grundlage ist für viele Ideen, die man dann auch in anderen Soli bei ihm hört. Und das baut halt auf genau diesen Figuren aus. Und er denkt, glaube ich, auch häufig wirklich in diesen Figuren und zusätzlich eben in diesen rhythmischen Strukturen. Also er kann beides, aber er bezieht sich, glaube ich, häufig auf wirklich diese Rudiments, also auch als Rudiments, als einzelne Figur, als Wort
ja.
quasi.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, genau.
Und definitiv. Darum finde ich, ist Steve Gadd so ein Beispiel dafür auch, dass das durchaus auch sinnvoll sein kann. Aber ich würde dir recht geben, für modernes Schlagzeugspiel so dein Ansatz der gängige.
Ja, das widerspricht sich am Ende ja auch nicht, wenn man sich so weit damit auseinandersetzt, dass man eben nicht nur das Rudiment als Wort von der Schlagabfolge kennt, sondern auch weiß, welche Notenwert-Eckpunkte stecken dahinter und wie kann ich es verwursten und eventuell umstricken, verlängern, verkürzen und so weiter. Dann
genau, es ergeben sich nochmal andere Möglichkeiten. Das werden wir auch sehen nachher mit dem Displacement bei
ja,
Steve Gadd, diese Art und Weise, dann mit bestimmten Figuren umzugehen. Und er benutzt ja dann auch dieses Displacement für Rudiments, um mit Rudiments dann wieder neue Figuren zu machen. Und das geht ja, ist quasi auch ein Vorgänger von diesem System, also wie es zum Beispiel so ein Benny Greb macht oder so. Das ist ja total spannend.
Ja, genau, das.
Aber.
Ja, kommen wir später drauf zu sprechen, genau. Gerade schon rein.
Nee, sag mal, aber.
Das ist ja auch ein übliches Stilmittel von jedem Instrumentalistin oder auch SängerInnen beim Solieren, solche Phrasen zu verschieben. Ne? Ob das dann jetzt ein Rudiment ist oder irgendein anderes Motiv, was man spielt am Instrument, das ist halt immer super spannend, mit einfachen Motiven zu arbeiten und die halt zu verschieben auf Offbeat-Startpunkte zum Beispiel oder so. Das macht immer total viel her, finde ich musikalisch. Weil man halt immer so eine Wiedererkennung hat durch die Wiederholung von dem Motiv, aber es ist halt nicht so langweilig, weil es ganz anders klingt. Ist aber auch nicht ganz einfach zu üben, solche Verschiebungen um eine Sechzehntel zum Beispiel von irgendeinem Motiv. Muss man sich mit beschäftigen. Kann ich nur empfehlen.
Absolut, absolut, genau. Und das Interessante ist dabei, jetzt sind wir schon in der Analyse drin, aber es ist völlig in Ordnung. Das Interessante bei Steve Gadd ist ja, dass wenn man so welche Sachen verschiebt, also weiß ich, wenn man zum Beispiel so ein hat dicketidack, ne, und die Viertel hat 1, 2, 3, 4, dicketidack, das so spielt und das zum Beispiel um 1/16 verschiebt, 1, 2, 3, 4, dack, dack, dann geht man ganz schnell dazu über, das auch komplett anders zu hören. Für Steve Gadd bleibt das aber das dicketidack, nur halt um 1/16 verschoben. Und das scheint auch wieder so eine Kleinigkeit zu sein, wo man denkt, ja, banal, aber das ist, glaube ich, relativ entscheidend für das Verständnis von Steve Gadds Art, Sachen aufzufassen in seinen Soli oder in seinem Schlagzeugspiel.
Ja, genau, also das ist, da muss man sich lange mit beschäftigt haben, glaube ich, damit sich das für einen selber dann so natürlich anfühlt. Ne? Weil eben die, gerade bei diesen Sechzehntelverschiebungen, sich dann quasi der Abschlag ja oft auf eine Synkope verschiebt und das Ganze vollkommen anders klingt als vorher.
Genau, und da nochmal zu diesen Rudiments. Also wenn man jetzt selber da rangehen will und sich mal vielleicht so da nähern will, ist, finde ich jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt diese Akzentbetonung, die ich jetzt gerade hatte, einfach nimmt, die um 16 zu verschieben, da kann man sich sehr schnell damit behelfen, dass man das dann anders hört. Also dass die Betonung einfach an einer anderen Stelle liegen und man hat eine andere Figur. Also so wie bei Benny Greb dann ein anderes Wort quasi. Aber wenn man jetzt einen Ratamaku nimmt,
ja,
zum Beispiel, und den um 16 verschiebt, dann bleibt der Ratamaku als Ratamaku bestehen. Dann bleibt dieses Wort bestehen. Es ist halt nur versetzt. Und das umzudenken als wieder was ganz Neues, das ist gar nicht so leicht, weil dieser Ratamaku als Wort, und das ist das, was mir so wichtig ist dabei, bestehen bleibt als Phrase. So wie wenn man einen Lick über Schlagzeug spielt, über Toms, und das um 16 verschiebt, dann ist das nämlich auch dementsprechend anders, fühlt sich das anders
an. Ja, und ich glaube, wenn ich das bei ihm richtig beobachtet habe, lässt er auch den Handsatz gleich, ne, und startet einfach eine 16. später.
Das ist einer der entscheidenden Sachen dabei, weil für ihn ist das halt ein Rudiment. Das Rudiment verschiebt sich halt um ein 16. und nicht die Akzente.
Das würde ich zum Beispiel nicht so machen. Wenn ich sowas übe, dann mache ich es immer so, dass ich mich gerade an dem Handsatz langhangle, dass ich weiß, okay, wenn ich auf der E starte, dann starte ich mit links und ende mit rechts zum Beispiel, wenn es vorher andersrum war, ne, weil ich immer lieber meinen Handsatz beibehalte, wenn es irgendwie geht, und stricke das dann um. Aber das ist mir eh bei ihm aufgefallen, dass er viel so Right-Hand-Lead auch macht, auch wenn er über das ganze Set spielt. Also er selten mit links irgendwie startet auf Offbeats.
Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so blöd und das kann man vielleicht für sich auch mal üben. Also vielleicht mit ganz einfachen Sachen, wie zum Beispiel Double Strokes. Also einfach 16 Double Strokes nehmen und die um ein 16 Displays, also verschieben. Genau. Und dann ergeben sich dadurch total komische Sachen auf einmal und man merkt, was passiert da? Und trotzdem aber das so zu hören, als wäre der Schwerpunkt weiterhin innerhalb des Patterns und nicht abhängig von dem Beat, den man sozusagen darunter legt.
Ja, und ich kann dazu auch empfehlen, das einfach mal nur zu klatschen, solche Sachen. Also es reicht schon, sich einen Klick anzumachen, eine Figur zu klatschen und die zu verschieben. Das ist schon oft Arbeit genug.
Genau. So welche Sachen, ne? Ja, cool. Geil. Ja, es macht total Spaß.
Voll.
Aber gehen wir mal kurz weiter. Wir werden da noch mal sicher noch mal später drauf zurückkommen. Mit 7 Jahren fängt der junge Steve Gadd dann an, zum einen Schlagzeugunterricht zu nehmen. Und zwar im Schlagwerk und in Percussion. In Rochester an einer Musikschule. Das ist der erste richtige externe Unterricht, den er nimmt, habe ich in einem Interview gehört von ihm. Und er fängt auch an mit dem Stepptanz.
Geil.
Und da kommen wir nämlich zu Walt Disney so langsam, weil mit 12 Jahren gewinnt er einen Wettbewerb. Es gibt damals, zu der damaligen Zeit, gibt es den Disney Club, der durch die USA tingelt. Und man kann sich da bewerben, so ein bisschen wie Germany's Next Model.
Oder DSDS.
Genau. Und kann dann da irgendwie zeigen, was man kann. Und Steve Gadd gewinnt das in Rochester und wird eingeladen nach Kalifornien ins Disneyland, trifft da sogar Walt Disney, erzählt davon auch, war da wohl ziemlich beeindruckt von und tritt auf im Disney Club, spielt da Schlagzeug und steppt danach.
Geil.
Und es gibt eine Aufnahme aus dem Internet. Wir hören da einfach mal rein. Den Link dazu findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes, wenn ihr euch das angucken wollt. Weil wenn man das hört, habe ich schon vorher gesagt, man würde nicht denken, das ist ein 12-jähriger Junge, der
Niemals.
Da Schlagzeug spielt. Das ist schon abgefahren. Ich sag mal, wir hören mal einfach rein.
Cubby, you go into your dance and I'll back you up.
Okay.
Ja, krass, oder? Also, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, ich Wahnsinn. Also auch wie der steppt, ist natürlich zu der Zeit auch nochmal so gängiger, dass die Schlagzeuger auch steppen. Aber
ja, auch wie er spielt, also diese Selbstverständlichkeit, ne, das hat mich sowieso bei all seinen Sachen beeindruckt, aber auch in dem Alter schon. Also als ob es nichts, als ob es das Gewöhnlichste auf der Welt wäre, dass der jetzt das da so nagelt als 12-Jähriger. Und auch kein Fünkchen Unsicherheit oder ja.
Und
Wahnsinn.
Ich bin mir immer nicht sicher, ich war mir auch bei dem Interview selber, wo wir das gehalten haben, nicht sicher, wie das ist bei Steve Gadd. Mich würde mal deine Meinung vom Gefühl her interessieren. Ist das so ein Typ, der wie, ich glaube bei Britney Spears war das oder so, wo der Vater so dahinterher war, dass sie quasi ein Superstar wird und sie getriezt hat bis zum geht nicht mehr? Oder ist er eher der Typ, der kann halt nichts anderes und macht nur das?
Also ich würde schätzen Letzteres. Also ich würde denken, dass er eher so ein Typ ist, der nichts anderes kann und will und sich da voll reinhängt. Ich meine, das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern die Eltern da Druck gemacht haben, aber er wirkt da zu keinem Zeitpunkt so, als ob er da sich fehl am Platz fühlt oder da keinen Bock drauf hat oder so, ne?
Ich habe auch das Gefühl. Also auch bei Steve Gadd gibt es ja Phasen in seinem Leben, die schwierig waren, glaube ich. Aber auch in dem Interview hatte ich das Gefühl, dass Steve Gadd wirklich ein Typ ist, weil es ihm auch so viel um die Musik ging. Der kann nichts anderes. Und das hat er gemerkt, das kann er und das macht er. Und ich habe manchmal so, saß ich abends dann so nach dem Interview zu Hause und habe so gedacht, was wäre wohl auf Steve Gadd geworden, wenn der nicht als Schlagzeuger so erfolgreich geworden wäre?
Ja, keine Ahnung. Postbote.
Postbote vielleicht. oder Bauarbeiter oder so, ich weiß es nicht. Also der wäre bestimmt nicht Kernphysiker geworden. So, weil das ist, glaube ich, so, das Ding ist einfach dieses Spielen. Auch wenn er Sachen erklärt, dann geht es immer eigentlich nur ums Spielen, um die Musik und um das, was so wichtig ist.
Ja, genau,
ist.
Um die Musik, ums Zuhören. Und das ist mir auch aufgefallen, dass der, ich habe das Gefühl, der hört sich selber extrem aufmerksam zu. Auch der neigt seinen Kopf ja immer so runter beim Spielen oft. Oder beobachtet sich auch so selber mit allen Sinnen bei dem, was er tut. Aber dann eben auch jeden anderen Musiker, ne? Sobald irgendwer ein Solo spielt in der Band. Und selbst wenn er nichts spielt zwischendurch, dann hat er immer seinen Blick auf denjenigen geheftet und ja, lässt sich da nichts entgehen. Ne? Sehr aufmerksam.
Genau, ich kenne kaum jemanden anders, der so sehr die Musik als Musik lebt. Und auch das, finde ich, ist bei diesen ganzen Sachen, die er spielt, die so legendär geworden sind, so wichtig, weil da sind oft technische Sachen drin, die wirklich schwierig sind, vor allem für die damalige Zeit absolut bahnbrechend sind. Aber ich habe trotzdem nie das Gefühl, dass es ihm wirklich zentral darum ging.
Genau, das ist der Punkt.
Also er sagt im Interview zwar, ja, auf die Frage vom Alex, ob es Sachen gab, wo er selber manchmal gedacht hat, oh, das war jetzt nicht so cool. Er sagte, manchmal hätte er schon Sachen gespielt, wo sozusagen die Technik oder Schwere im Zentrum stand, was er nicht so gut fand. Aber trotzdem, also selbst bei diesem Asia-Solo habe ich nicht das Gefühl, dass er da nur einen raushauen will, sondern das bleibt trotzdem musikalisch in dem Zusammenhang. Und das macht das so unfassbar besonders.
Ja, man hat das Gefühl, das ist so eine große Demut vor der Musik irgendwie und das ist überhaupt kein Fünkchen Ego-Trip. Ne? Also bei so manchem anderen Drummer, der einen vielleicht auch beeindruckt, denkt man dann ja manchmal, okay, das ist jetzt, also ist dann schon ein Stück weit ein Ego-Trip manchmal gefühlt. Und das ist es da halt gar nicht, selbst wenn er soliert nicht, finde ich. Also
ja, man hat auch bei dem Stück Asia das Gefühl, also er nimmt sich ja das ganze Stück über zurück und dann ist dieser Solo-Part und da spielt er dann diese Soli-Sachen und stellt die aber auch quasi in den Dienst der Musik. Und der Rest ist aber auch wirklich, diese ganzen Fill-Ins, die vorher kommen, die sind überhaupt nicht technisch, sondern immer komplett 100% zur Musik, sodass auch klar ist, okay, am Schluss soll ich Sachen zeigen, die auch so lick-betont sind, aber auch halt erst dann und nicht vorher.
Genau.
Ah, es ist tierisch. In dem Interview, was ich mit ihm machen durfte, erzählt er auch davon, dass er in so einem Club in Rochester, wo er gewohnt hat, die ganzen Größen gesehen hat. Und in dem Buch, was er veröffentlicht hat, Gediments, da ist auch ein Bild drin, wo man ihn sieht, wie er mit 11 Jahren vor dem großen Set von Gene Krupa mit seinem Set steht und tatsächlich mit dem gespielt hat. Also Geil. Diese Beschreibung davon, dass er da in dem Club war und diese ganzen Größen, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Buddy Rich meine ich auch, gesehen hat und wirklich erlebt hat und dass das für ihn so das Wichtigste war, um vom Schlagzeug und über Schlagzeugspiel etwas zu lernen, das wird in diesem Bild so nochmal so klar. Ich gucke auch, ob ich das irgendwie vielleicht auch verlinken kann,
ja. Dass
man sich das mal angucken kann. Ansonsten kann man auch das Gediments Buch sich holen. Das ist, da ist das Bild auch drin. Aber nur dafür das Buch holen ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir das mal bestelle. Hast du das?
Ich habe das, ja.
Ist das zu empfehlen? Ja, bestimmt, ne?
Es ist interessant.
Also, das klingt gut, dann hole ich mir das
also
mal.
Also es ist tatsächlich gut. Sprechen wir später mal drüber.
Okay.
Gut. Ja, nach der Highschool, also er geht dann zur Highschool, ist in der Highschool in Rochester und nach der Highschool geht er nach Manhattan, nach New York, auf die School of Music und lernt dann da auch klassisches Schlagzeug bei John Beck, schließt das ab, also er hat auch einen Hochschulabschluss quasi im Schlagzeugspiel, geht dann zurück nach Rochester an die Musikschule, an die Eastman School of Music und studiert da weiter Schlagzeug. Also er ist auch ein Typ, der tatsächlich sehr wissbegierig und lernbegierig ist in Bezug auf Schlagzeugspiel. Das darf man auch nicht unterschätzen, glaube ich.
Ja, absolut. Da habe ich eine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist das alles dann Schlagwerk gewesen bis zum Schluss, was er studiert hat, oder ist das auch schon irgendwie Drumset richtig gewesen?
Es ist manchmal ein bisschen schwierig bei Steve Gadd, weil die Aussagen manchmal nicht ganz eindeutig sind. So ein Beispiel ist, da kommen wir nämlich dann als Übernächstes zu, er geht irgendwann in die US-Armee und spielt da in einer Army-Band. Und da sagt er in Interviews entweder Field-Band oder Stage-Band. Und das sind zwei unterschiedliche Bands tatsächlich. Aber er nennt beide. Also manchmal ist das, habe ich das Gefühl, dass ist ihm schon wichtig, die Zeit, aber es geht nicht um Begriffe, sondern einfach um das, was da passiert ist. Und darum bin ich mir auch bei der Ausbildung nicht so hundertprozentig sicher. Man müsste mal recherchieren, wer John Beck ist. Soll ich das mal eben machen? Dann könnte man diese Frage beantworten. Ja, nee. Okay, dann hat er da Schlagwerk gelernt. Der ist vor allem Paukist.
Ja, so kenne ich das eigentlich auch, dass das dann also wirklich strikt getrennt war. Ne? Entweder Schlagwerk, wo du dann halt schon Snare vielleicht mal mit dabei hattest, aber nicht Drumset. Weil das war, glaube ich, auch erst ein bisschen später dann.
Dann können wir das beantworten. Also da hat er wirklich klassisches Schlagwerk gelernt.
Okay.
Und genau das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum er nach Rochester zurückgeht, um da Schlagzeug auch wieder zu lernen. Ne? Und in Rochester selber, das ist auch super interessant, weil die Musikszene in Rochester ist sehr prominent besetzt. Vor allem im Hinblick auf das, was passieren wird. Weil in Rochester selber lernt er Chick Corea kennen, spielt mit Tony Levine, ich weiß immer nicht, wie der gesprochen wird. Ich glaube, Levine, glaube ich wahrscheinlich. Ne? Mit Tony Levine. Zusammen in einer Band oder in unterschiedlichen Bands, mit Tony Levine in einem Trio. Mit Chick Corea hatte er unterschiedliche Auftritte. Und das sind zwei Leute, die immer wieder auch in seiner musikalischen Karriere auftauchen.
Ja.
Also nachher natürlich mit Chick Corea in der Band zusammen. Und Tony Levine ist zum Beispiel der Bassist, der bei Paul Simon auch spielt.
Genau.
Danach kommt es dann dazu, dass er eingezogen wird von der Armee, beziehungsweise nur quasi eingezogen wird. Es ist die Zeit, wo der Vietnamkrieg stattfindet und Steve Gadd findet eine Möglichkeit, nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Er beschreibt das in einem Interview, dass er, bevor er diesen Einzug gekriegt hat, um wirklich nach Vietnam gehen zu müssen, geht er in die Armee und bewirbt sich bei der Army-Band, bei der Army-Stage-Band. US Army Stage Band und wird da genommen. Und das ist tatsächlich ein großes Ding, weil da werden nicht viele Leute genommen.
Das kann ich mir vorstellen.
Und seine Verpflichtung war dann, oder sein Commitment war, dass er gesagt hat, okay, ich verpflichte mich 3 Jahre lang in dieser US Army Stage Band und muss dafür nicht nach Vietnam.
Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch versucht.
Recht guter Deal, stimmt. Genau, und er spielt dann in dieser Stageband und auch da gibt es eine Aufnahme, da können wir mal reinhören, auch ganz witzig, weil das ein Stück ist, was wir hier auch mal analysiert haben, was er spielt. Und zwar irgendwann in den 70er Jahren, das Stück ist von 1969 und es ist schon auch interessant, dass die Army Stageband dieses Stück spielt. Das ist nämlich Kissy oder Sissy Strut, da waren wir uns auch in unserer Analyse nicht ganz richtig, ganz sicher, wie das ausgesprochen wird. Sissy Strut ist, glaube ich, richtig.
Glaube ich auch.
Und wir hören da mal rein.
Oh, cool, ja.
Wahnsinn, oder? Auch das wieder total beeindruckend irgendwie.
Krass, ich hätte den da erst auf den ersten Blick gar nicht erkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Es ging mir auch so. Und ich habe erstmal auch geguckt und recherchiert, ob das überhaupt echt ist oder ob das zutrifft. Aber ja, man kann schon davon ausgehen, weil am Schluss bei den Bewegungen...
Ja, also bei diesen kleinen Solo-Fills, da merkt man es dann spätestens.
Sieht man, dass er das sein muss. Ja, genau. Also gehen wir mal schnell weiter, damit wir hier nicht zu lange bleiben bei dieser ganzen Lebenslaufgeschichte. 1972 geht er dann nach New York schließlich nach dieser Army-Zeit und spielt vor allem im Studio Creed Taylors Studio und hat da die großen Kontakte, die ihn dann in die Musikszene wirklich etablieren lassen. Der erste bemerkenswerte Auftritt, den er hat, ist ein Auftritt mit den Brecker Brothers zusammen. Und ab 1975 explodiert dann quasi seine Karriere über Nacht. Und zwar mit der legendären Aufnahme von 50 Ways to Leave Your Lover. Das ist auch das Jahr, wo er dann mit Chick Corea mit der Band erfolgreich wird und sich wirklich als der Studio-Drummer der damaligen Zeit etabliert. Und gerade diese Aufnahme 50 Ways to Leave Your Lover, es ist die einzige Aufnahme von Paul Simon, die ein Nummer-1-Hit wurde. Das heißt, er war nicht nur unter Schlagzeugern dadurch bekannt, sondern halt auch wirklich in der ganzen Musikszene bekannt.
Das war ein Hit.
Ich würde auch sagen, da hören wir mal ganz kurz in den Groove rein, falls man den noch nicht kennt.
Oh ja.
Und dann können wir dazu vielleicht noch mal was sagen. Und so schnell kann es gehen. Ich bin mittlerweile total erkältet und das Video wurde aus urheberrechtlichen Gründen bei YouTube leider gesperrt. Also in die Shownotes gehen und den Song 50 Ways to Leave Your Lover anklicken. Das Original ist sowieso immer noch am besten. Also, das Stück wurde aufgenommen 1975 von Paul Simon aus dem Album Still Crazy After All These Years. Wie gesagt, Tony Levine ist der Bassist bei dieser Aufnahme. Und bevor du vielleicht ein bisschen was zu dem Beat selber sagen kannst, sage ich noch mal kurz was zur Entstehungsgeschichte. Die war wohl so, dass Paul Simon diesen Song geschrieben hatte nach der Trennung seiner Frau. Es ist ein Trennungssong, wie man sich wohl vorstellen kann. Und er hatte eigentlich die Idee, dass der Rhythmus in der Strophe und im Chorus gleich ist. Also sie ist tum-tack, die ganze Zeit. Ja. Und der Produzent der Platte hatte aber das Gefühl, dass da vielleicht was anderes passieren müsste. Und dann gibt es unterschiedliche Aussagen. Es gibt einmal die Aussage, dass der Produzent Steve Gadd zwischen den Aufnahmen üben hören hat und gehört hat, wie Steve Gadd vor allem diese Marching-Drum-Sachen übt und Steve Gadd zu dieser Zeit sich wohl damit beschäftigt hat, die Hi-Hat mit dem linken Fuß in so welche Figuren einzubauen.
Ja.
Und er das gehört hat und ihn gefragt hat, ob er das da mal probieren könnte und einspielen könnte und hat das dann aufgenommen, Paul Simon vorgespielt und Paul Simon war sofort begeistert. Paul Simon wiederum sagt in einem Interview, dass es so gewesen ist, dass er Steve Gadd gefragt hätte, ob er nicht eine Idee hätte für die Strophe und er hätte ihm dann diesen Groove präsentiert.
Ja gut.
So oder so ist es auf jeden Fall ein Groove von Steve Gadd selber, der diese Aufnahme wirklich maßgeblich mit beeinflusst und so ikonisch macht. Und ja, vielleicht kannst du was sagen zu dem Groove selber.
Ja, das ist ja so eine Kombination, wie du eben schon gesagt hast, aus so linearen Schlägen, also nacheinander getretene Hi-Hat und Snare. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge getretene Hi-Hat und Snare mit der Hand gespielt, so 16. Und dann gibt es immer so ein Double-Stroke-Roll zwischendurch und so Abschläge mit dem Tom. Aber so die rhythmischen Eckpunkte, die machen das Ganze natürlich total interessant, allein schon, weil das eben nicht wie im Refrain dieser ganz normale Boop-Tack-Boop-Tack-Groove ist, sondern so ein Eins und Dünn, Bang, Tap-Tap-Tap. Das ist ja auch eigentlich wieder eine verschobene Dreiergruppen sind, die dann aber eben auch noch von der Instrumentierung total interessant sind, durch dieses Linear Drumming und dann diese Rolls und dann diese Tom-Abschläge mit den langen Pausen zwischendurch. Also es passiert total viel, ist sehr busy, aber dann eben zwischendurch auch wieder entsteht viel Luft durch diese Tom-Schläge. Und das in der Kombination mit dem Strophengesang ist einfach tierisch. Also das ist so ein Ding, wo man denkt, wie zur Hölle kommt man drauf, wäre ich nie im Leben drauf gekommen, sowas zu spielen in so einem Song. Also never ever, aber es geht total auf. Es ist halt wahnsinnig mutig, sowas überhaupt vorzuschlagen, finde ich.
Und das aus verschiedenen Gründen wird man da nicht drauf kommen, ne? Also zum einen, weil es wirklich tatsächlich relativ busy ist und wenn ich das selber spiele, ist halt, finde ich, auch wirklich eine der Herausforderungen, das so zu spielen, dass es nicht so busy klingt.
Genau.
Dass es so entspannt, rollend, fließend klingt, als wäre es irgendwie einfach nur so nebenbei und stört nicht diesen ruhigen Fluss der Strophe. Das ist schon allein, finde ich, eine Herausforderung. Dann beispielsweise diese Hi-Hat, die zwischendurch getreten wird, wo man eigentlich die Hi-Hat auf der Hi-Hat mit der rechten Hand spielen würde oder mit der linken Hand, wie auch immer, kommt die auf den letzten 16 der 1, wird die da so eingeschoben. Das ist schon sehr, ja, also sehr, sehr kompliziert eigentlich, dieses Ding, für so einen Groove, der in der Strophe einfach nur so dahin tröpfeln soll.
Ja, sehr progressiv gedacht. Also,
ja.
Wo man einfach sonst immer erstmal denken würde, ist auf jeden Fall viel zu viel für so einen Song. Aber ist es nicht.
Bei dieser ganzen Geschichte würde ich auch wieder sagen, zeigt sich auch wieder halt doch auch wieder dieses Rudimental Drumming ganz gut, ne? Weil diese Rolls, die da immer kommen, dieser Nine-Stroke-Roll beziehungsweise Five-Stroke-Roll, der da immer abwechselnd kommt, glaube ich, ne? Mir sind zwar beide Male sind das Five-Stroke-Rolls und das eine Mal, ja, also diese Five-Stroke-Rolls, die da immer eingebaut sind, die machen das schon besonders und kommen auf jeden Fall von diesem Rudimental Drumming, von diesem Army-Drumming und dann halt diese Übertragung der Figuren auf Hi-Hat und Snare-Drum. Also wo es eigentlich trotzdem Snare-Drum zentriert bleibt, aber die linke Hand dann auf die Hi-Hat geht und dann halt mit dem Fuß noch die Hi-Hat dazu. Also es ist eine ganz besondere Art und Weise, Rudiments am Schlagzeug umzusetzen und zu so einem Groove werden zu lassen.
Absolut. Ich weiß auch gar nicht genau, wann ist der Song rausgekommen nochmal?
1975.
75. Würde mich jetzt nochmal interessieren, ob es schon vorher Aufnahmen gegeben hat, wo so solche Kombinationen so extrem auffällig von Popmusik mit so Rudimental-Einwürfen vom Drumset, weiß ich jetzt gar nicht.
Mir würden höchstens so New Orleans-Drum-Sachen einfallen, aber
ja, okay,
die
das stimmt.
Sind natürlich nochmal anders, auch so ein Stück weit. Obwohl die natürlich auch von diesen Marching Bands kommen, ne? Also auch da sieht man diese Beeinflussung. Aber dann diese Kombination halt mit der Hi-Hat so doch wirklich als Groove, würde sagen, das ist schon halt Steve Gadd einfach.
Ja.
Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es vorher macht. Gerne auch nochmal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst. Aber er ist halt der alle damit beeinflusst.
Genau, weil er hat es halt richtig gut gemacht.
Ja. Und natürlich auch dann nochmal beim Song gespielt, der dann auch so irgendwie so populär wurde. Und du hattest vorhin auch was gesagt im Vorgespräch zu dem Tom, wie das platziert ist, ne?
Weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich denn da gesagt?
Du meintest so diese Platzierung des Toms, wie weit hinten das ist und wie das sozusagen diese...
Ach so, ja, okay, ja.
So fett klingt. Hm?
Ja, das meinte ich ja eben auch, dass eben dadurch diese Luft dann auf der anderen Seite entsteht, ne? Und also erst diese hohe Notenwertdichte in diesem ersten Teil und dann diese Pause vor und nach dem Tom-Schlag, das macht es halt total spannend. Oder meintest du jetzt eher Richtung Sound?
Genau, genau das. Also das macht auch, glaube ich, den Sound mit aus, so ein Stück weit.
Genau, weil Platz ist überhaupt für den Sound dann, ne?
Weil Platz ist für den Sound und auch diese Platzierung auch nochmal einen Einfluss hat auf den Sound. Also zumindest würde ich das immer sagen, je nachdem, wie man einen Schlag denkt, spielt man den ein bisschen anders und der klingt auch dadurch ein bisschen anders. Mhm. Der ist halt sehr laid back gespielt und auch wenn man dieses Video, wovon ich gerade diese Einspielung hatte, sich nochmal anguckt, das lohnt sich vielleicht auch, das nochmal anzugucken, wo er es erklärt, wie er sich halt dazu bewegt. Also die Bewegungen von Steve Gadd sind so wichtig für den Sound von Steve Gadd. Wie er dann, also er bewegt dann den Kopf so komisch dabei und macht so auch so eine Pause mit dem ganzen Körper. Und das ist halt irgendwie, also ich kenne keinen anderen, der das so macht auf diese Art und Weise. Das ist einfach tierisch.
Ja, das ist mir auch immer wieder aufgefallen, diese Bewegung auch in Kombination mit diesem Traditional Grip und dann dieses über das ganze Set. Teilweise steht er ja fast auf, gefühlt. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf eure Bewegungsanalyse, weil das, also so toll das musikalisch funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass das teilweise ganz schön wehgetan hat auf die Dauer, sich so zu bewegen. Mit diesem Traditional, ich weiß nicht, aber funktioniert offensichtlich.
Ja, es ist Wahnsinn. Und halt dadurch entsteht so eine Präzision der Schläge, ne? Also so dieser Groove, der dadurch entsteht. Und auch dieser Song ist ohne Klick aufgenommen. Der Groove entsteht durch Steve Gadd. Und Steve Gadd ist der, den so steady, präzise die ganze Zeit einfach spielt.
Weißt du, ob das komplett live aufgenommen wurde? Oder also größtenteils? Oder?
Nee, wohl nicht. Wenn man der Aussage von Paul Simon trauen kann, ist es wohl so, dass, es ist manchmal schwierig, weil das sind ja so Interviews einfach, wo, also wie jetzt mit dem Interview, das ich mit Steve hatte, man redet dann kurz, also wir haben jetzt darüber nicht geredet, weil so viel schon drüber geredet wurde, haben wir uns entschieden, da nicht mit ihm drüber zu reden, aber das sind so Szenen, wo auch Paul Simon in diesem Mike Stern Interview, habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen gelangweilt und erzählt das irgendwie so nebenbei. Und da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob das alles so 100% so ist, wie es damals war. Die haben, weiß ich, wie viele Aufnahmen gemacht und das ist dann so ein Prozess. Aber er erzählt da, dass dieser Groove so besonders war und auch so busy war, mehr oder weniger, das Wort hat er nicht, er hat ein anderes Wort dafür, dass er entschieden hat, alle Sachen danach aufzunehmen, auch die Percussion-Sachen darüber aufzunehmen. Und das ergibt schon auch Sinn.
Absolut, das hätte mich jetzt auch wirklich extrem gewundert, wenn man das hätte live so aufnehmen können. Kurz nachdem die Idee dazu entstanden ist. Also einfach von den, vor allen Dingen was Gesang angeht, ne?
Ja. Also es gab wohl einen Rough Mix davon, ne? Auch mit einem Drumcomputer, den Paul Simon aufgenommen hatte. Vielleicht hat Steve Gadd dazu gespielt, aber also ist gut möglich, dass er das einfach so gespielt hat. So und die restliche Band dazu gespielt hat.
Geil.
Weil da kommen wir vielleicht auch zu dem nächsten Stück, was total besonders ist. Da würde ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so viel Worte zu verlieren. Es ist Asia von Steely Dan. Was deswegen so besonders ist, weil da eins der legendärsten Schlagzeug-Soli drauf ist, die es so gibt in der Musikgeschichte. Also zumindest was so Popproduktionen anbelangt. Ich würde da gar nicht so viel drüber sprechen, weil man kann da eine ganze Folge mitfüllen. Und das würde sich auch lohnen, da nochmal eine eigene Analyse zuzumachen, weil es da so viel zu sagen gibt. Interessant ist vielleicht, also es ist von dem Album Asia. Das ist das Album, was vor Gaucho kam, was wir schon mal besprochen hatten mit Babylon Sister. Das war, glaube ich, unsere letzte Songanalyse, die wir gemacht haben.
Genau.
Steve Gadd wurde da angeheuert, um diesen Titelsong Asia zu spielen und am Ende des Stücks ist ein Schlagzeug-Solo über ein Bandpart mehr oder weniger. Er hat dieses Schlagzeug-Solo in zwei Takes eingespielt. Die Leute um Steely Dan haben eigentlich geplant, mindestens 2 bis 3 Tage für dieses Stück zu verwenden, für die Aufnahmen. Haben gemerkt schon am Morgen bei den Proben zu dem Stück, dass die Musiker das so gut konnten. Und das ist deswegen so betonenswert, weil das haben wir auch in unserer Songanalyse nochmal gesagt, diese Aufnahmen bei Steely Dan müssen die Hölle gewesen sein. Also mit teilweise Takes über Takes über Takes, sodass Joe Porcaro nach einer Aufnahme von Gaucho gesagt hat, das wird er nie wieder machen, das war die absolute Hölle. Und darum ist das so besonders, dass Steve Gadd dieses Ding vor allem mit diesem Solo in 2 Takes einfach mal so reintrommelt. Also, dass
Wieso 2? Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Was war da los? Naja. Nee, ist super. Es ist wirklich beeindruckend.
Aber das ist halt schon auch wieder der absolute Wahnsinn. Dieses Arrangement muss so umfangreich gewesen sein, dass 3 Leute dieses Arrangement, die Noten davon gehalten haben. Was auch wieder zeigt, Steve Gadd ist jemand, der ein unglaublich guter Sidereader ist. Also unglaublich gut vom Blatt spielen kann. Und auch diese Aufnahmen wohl vom Blatt gespielt hat. Nicht das Solo. Das Solo hat er frei gespielt. Da durfte er frei spielen. Und Die Angabe war wohl Get the Hell Out of the Drums. Das ist wohl die Angabe gewesen für das Ende.
Da habe ich noch eine kleine Anekdote zu, die mir auch im Zuge der Recherche untergekommen ist. Er hat ja, wie du schon erwähnt hast, auch für Michele Petrucciani gespielt, mit Anthony Jackson am Bass zusammen. Und Anthony Jackson hat bei einer Preisverleihung, das Video können wir ja auch verlinken, über Steve Gadd eben erzählt zu seinen Ehren und hat unter anderem die Geschichte erzählt, dass die mal für Michelle so ein Stück spielen sollten, wo in so in der B-Section das ganze Notenblatt quasi schwarz von Noten war. Und dann Steve Gadd so kurz vor der Aufnahme wohl zu Anthony Jackson rübergekommen ist und gesagt hat, hier in dem B-Part spiel einfach mal ganz leise Viertelnoten die ganze Zeit. Lass das alles weg. Und der so, ja, scheiße, aber hier steht doch, hier ist doch alles ausnotiert und ist doch total krass viel los. Nee, mach mal, vertrau mir einfach, spiel da einfach nur leise Viertelnoten. Und da haben die das gemacht. Und dann hat wohl irgendwie, ja, Petrucciani hinterher gesagt, was zur Hölle, wie geil war das denn? Was habt ihr denn da gespielt und so? Und es ist halt total aufgegangen. Einfach mal so. Nö, das, also, der kann das dann wohl lesen, aber kann auch schnell radikale Entscheidungen treffen, offensichtlich.
Ja, und er hat, glaube ich, auch diesen Überblick, also Sachen zu verstehen.
Genau.
Ne, und genau. Zu verstehen, wie das funktioniert. Und auch das hört man in dieser Aufnahme von Asia. Also das sollte man sich auch unbedingt anhören. Weil es gibt einen Begriff, der immer wieder genannt wird bei Steve Gadd, ist dieser Begriff von in the pocket, etwas in the pocket spielen.
Ja.
Also wie würde man es im Deutschen übersetzen? Irgendwie nageln oder
auf den Punkt spielen? Auf den Punkt vielleicht.
Genau.
Ja.
Auf den Punkt nageln vielleicht. So. Also sind auch im Deutschen so komische Begriffe. Aber
den Nagel auf den Kopf treffen. Den Nagel auf den Punkt nageln. Ja, irgendwie so.
Und das ist halt so Wahnsinn, also auch bei dieser Aufnahme, ne? Das ist teilweise echt mega komplex von diesen ganzen Betonungen und Akzenten, die in dem Song sind. Und jeder Schlag ist ein Volltreffer. Also es ist einfach unfassbar. Und es ist halt nicht nur einfach nur drauf, sondern das hat auch noch Gefühl. Also wie würde man das beschreiben? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich habe auch wirklich lange überlegt und also auch auf dem Konzert, wir haben ja beide jetzt die aktuelle Tour besucht, da habe ich wirklich von vorne bis hinten Gänsehaut gehabt und habe die ganze Zeit nicht so richtig in gedanklich fassen können, was mich jetzt so doll offensichtlich beeindruckt. Aber es ist, ja, es ist dieses auf den Punkt spielen, die Musikalität, dass er extrem gut zuhört und eben, wie du schon sagst, ein Gesamtverständnis von der Musik zu haben scheint, dass er genau weiß, was er eben nicht spielen muss, was er spielen muss, mit welcher Intensität. Er spielt ja auch auffällig leise. Also mir ist vor allen Dingen bei dem Konzert aufgefallen, wie leise die Bassdrum war. Die war so leise, dass ich sie manchmal, dass ich dachte, er hat nur ein Crashbecken auf die Eins gespielt und gar keine Bassdrum. Extrem zurückhaltend. Aber auch so die Artikulation und oder wie Touch, wie man vielleicht sagen würde, so wieder. Das kommt wahrscheinlich auch wieder von diesen Bewegungen her. Also wie der die Trommeln anschlägt und wie dann einfach ja der Ton entsteht. Es fällt mir schwer, es zu beschreiben, aber es ist sicher eine Mischung aus Time, Dynamik, Sound, Artikulation und vor allen Dingen einem Verständnis dafür, welche Noten man alle nicht zu spielen braucht. Und was mir auch oft aufgefallen ist, dass er, gerade wenn so Build-Up-Sections kommen, wo alle richtig abgehen, dass er dann manchmal genau das Gegenteil macht. Weil dass man denkt, so jetzt würde ich an so einer Stelle, würde ich wahrscheinlich jetzt so mitgehen, was vielleicht auch manchmal cool ist, aber das macht er dann einfach nicht. Und wenn er soliert über so Kicks mit einer Band, ist mir extrem aufgefallen, dass er auch immer wieder, wenn er selber diese Kicks kommen, die alle zusammenspielen, dann guckt er auch extrem auf den Rest der Band, um zu sehen, dass die wirklich, weil es kann ja oft bei einem komplexen Schlagzeug-Solo für den restlichen Bandmitglieder dann schwierig werden, dann noch irgendwelche Kicks zu treffen im Verlauf. Und da guckt er auch immer genau, dass das noch zusammensitzt. Und da ist ja auch nie irgendwas daneben. Also ich habe jedenfalls nichts gehört, wo dann das nicht mit der Band auch hundertprozentig zusammen ist. Also man hat das Gefühl, er fügt sich selber mit seinen Schlägen. Also er bestimmt zwar irgendwie die Time, aber er reagiert auch auf den Rest der Band, glaube ich. Also er hört so gut zu, dass er dafür sorgt, dass jeder Schlag mit den anderen zusammen ist, auch so ein bisschen fast egal, was die anderen machen.
Absolut. Ich finde, dass eine besondere Fähigkeit von ihm ist, den Groove so zu etablieren, dass jeder das Gefühl hat, dass er selber verantwortlich ist für den Groove. Aber im Hintergrund steht halt Steve Gadd. Also ganz häufig ist zum Beispiel eine Sache, dass er komplizierte Sachen mit den Händen spielt, aber die Bassdrum in Vierteln durchspielt. Und dadurch sozusagen, und aber nicht halt so die Bassdrum im Vordergrund Viertel durchhämmert, dass jeder denkt, so da ist die, genau, ist so ein Tanzstück, sondern eher so im Hintergrund wie so ein Herzschlag oder so ein Puls, was dann das irgendwie so unterstützt. Und der Groove kommt trotzdem aus den Händen, aber hat seinen Puls durch den Fuß. Und das ergibt so einen ganz eigenen Charakter von diesen Grooves. Und so, wenn man die Mitmusiker über ihn reden hört, sagt eigentlich jeder, dass jeder sich so sicher fühlt. Also, dass man weiß einfach, okay, da passiert nichts. Und das ist ja auch in dem Interview, sagt er irgendwie, egal was du spielst, egal wie aufwendig das ist, wichtig ist eigentlich immer nur die nächste Eins. Also, dass immer wieder klar ist, wo ist die nächste Eins? Also, wo kommen wir wieder alle zusammen? Wo sind wir im Groove? Und auch da, finde ich, ist bei diesen Grooves, ich habe da so ein Solo auch von ihm gefunden, Mosambiki-Solo, wo er die Eins immer mit so Flams spielt. Und wenn man jetzt da Metronomen dran halten würde, wäre diese Eins, glaube ich, immer zu spät. Die wäre nicht direkt auf die Eins. Aber Steve Gadd ist, glaube ich, einer der wenigen Schlagzeuger, wo man mit Fug und Recht behaupten kann, in dem Fall hat das Metronom Unrecht. Weil er einfach so den Groove so krass denkt und etabliert, dass das eine höhere Autorität hat als einfach nur einen steady durchgehenden Metronomschlag.
Auf jeden Fall. Also ist ja sowieso meiner Auffassung nach die höchste Kunst, wenn man es schafft, so eine eigene Time zu etablieren, die einfach Sinn ergibt. Und das wiederum funktioniert natürlich nur, wenn man das dann auch in der Lage ist zu wiederholen. Also wenn die jetzt bei jedem Takt einmal zu früh, einmal zu spät, einmal sonst wo wäre, dann würde das ja nicht funktionieren. Aber wenn sie eben immer an der gleichen Stelle sitzt und er das eben ein bisschen später fühlt, dann ist es halt die Eins. Also
genau, und ich glaube, ja,
auf jeden Fall.
Dieses selber Fühlen ist auch nicht nur das, also dass diese Fähigkeit ist dabei, allen anderen auch klar zu machen, das ist die Eins. Oder das ist der Groove. Und alle, man denkt auch sofort, wenn man das hört, geil. Es klingt geil. Und es klingt nicht nach, da versucht gerade einer die Eins etwas später zu spielen oder so, sondern du hast das Gefühl, ja klar, so muss die sein. Warum habe ich das nicht vorher schon so gemacht?
Ja, weil auch dieser ganze Fluss und auch der ja auch viel durch seine großen Bewegungen dann entsteht, der ist halt durchgängig da, ne? Und deswegen ist auch klar, an der Stelle ist die Eins. Und er sitzt nicht zwischendurch da und spielt die dann irgendwie ruckartig an irgendeine bestimmte Stelle, sondern es ist ganz klar, dass das irgendwie sein Puls ist und sein Fluss vom Spiel.
Genau, es hat alles so einen Fluss, genau, das ist so entscheidend, ne?
Ja.
Du hattest ja jetzt verschiedene Soli dir angeguckt.
Ja, konnte gar nicht aufhören.
Das ist auch so eine Sache bei Steve Gadd, ne? Also man guckt echt die ganze Zeit weiter. Das ist auch so ein Schlagzeuger, wo man nicht genervt ist.
Wäre fast zu spät zum Podcast gekommen.
Was ist dir da besonders aufgefallen beim Anschauen und bei der Analyse von in Soli?
Also mir ist, nachdem ich jetzt mehrere geschaut habe, da werden wir auch ein paar von verlinken, ist mir einmal aufgefallen, dass schon die Elemente, die er verwendet, sehr ähnlich sind oder oft auch gleich sind. Es gibt oft in seinen Soli so einen Start mit Rudimental Drumming, haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wo er so ein paar Rolls und Flams, so Figuren spielt, wie du auch schon sagtest, wo die Rudiments dann schon so ein bisschen für sich als eigene Wörter stehen. Mit denen spielt er dann so ein bisschen rum und macht da eben, was ich besonders spannend finde. Und dazu gibt es auch noch ein extra Video, was wir auch nochmal verlinken können, wo er selber darüber erzählt, dass er das so für sich entdeckt hat, dass dann eben diese Displacement-Sachen passieren. Also, dass er diese Rudiments nimmt, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, und verschiebt zum Beispiel um eine Sechzehntel oder um eine Achtel, dass der Wiederholungsstartpunkt dann auf einem Offbeat ist. Und das macht das schon mal total interessant. Und dann fängt er an, das Ganze so auf das ganze Set auszudehnen. Spielt oft auch so Hand-Fuß-Kombinationen mit Snare und Toms. erreicht dann oft so eine Art Climax und danach gibt es dann so einen kleinen Bruch, wo er dann auch mal längere Pausen manchmal lässt oder nur einzelne Bassdrum-Schläge spielt. Und dann kommt fast immer so ein Cowbell-Mosambik-Teil, den er spielt, mit so einer gesplashten Hi-Hat dann, also die er mit dem Fuß splasht. Ja, das sind immer so die Hauptelemente, wenn er jetzt so ein ganz freies Solo spielt. Also er spielt, was ich gesehen habe, fast ausschließlich Traditional Grip. Er hat immer diesen Bewegungsfluss, wodurch sich ja auch so ein dauerhafter Puls irgendwie ergibt. Vom Sound her ist mir aufgefallen, dass die Snare so extrem fett und patschig klingt. Also die hat gar keine Obertöne. Man sieht auch, dass er da oft Fälle spielt, die ich schon seit Monaten aussortiert hätte, also wo das Coating schon in der Mitte komplett runter ist. Und ja, ansonsten haben wir viele der Begriffe schon genannt, die mir da auch in den Sinn gekommen sind, wie ja, so sehr musikalisch, sehr hohe Intensität, luftiges Spiel. Er hört sich, habe ich das Gefühl, selber extrem gut zu, beziehungsweise man hat das Gefühl, er neigt dann immer den Kopf so und schaut und hört, was er da gerade selber macht und wie sich das Ganze so entwickelt. Also ich glaube, er hat dann so seine Elemente, die er weiß, dass er sie benutzt, aber ich glaube nicht, dass das so insgesamt auskomponiert ist, sondern das merkt man ja auch, dass das dann immer wieder hier und da variiert wird und dass er auch je nach, weiß ich nicht, Tagesform oder auch nach Sound in den bestimmten Locations guckt, was jetzt gut funktioniert und wie weit er da gehen kann. So, das ist mir so aufgefallen.
So Figuren, gibt es da bestimmte Figuren, die dir aufgefallen sind, die quasi so geddisch sind?
Also er spielt oft irgendwelche Six-Stroke-Geschichten, ist mir aufgefallen. Er spielt halt viel diese Rudimental Flam Double Stroke Kombination. Also das sind dann, keine Ahnung, was das alles für Six- oder Nine Stroke Rolls sind mit immer wieder irgendwelchen Flams.
Vielleicht kannst du mal kurz Six Stroke Roll erklären.
Six Stroke Roll ist jetzt für mich rechts, links, links, rechts, rechts, links. Also meistens dann in 16. Triolen gespielt, ne? Sowas macht er hier und da dann auch mal gerne eben mit den Einzelschlägen auf die Toms verteilt. Was macht er noch? Er macht oft zwischendurch so einzelne Bassdrum-Schläge, wie gesagt, wenn so ein Climax erreicht ist, spielt er irgendwie nur so einzelne, so kleine Dreierfiguren mit der Bassdrum, bevor es dann wieder manchmal viel leiser weitergeht. Ansonsten grundsätzlich spielt er immer so als, also ich würde so sagen, das Grundding sind oft Sechzehntel, die er dann halt verdoppelt mit Flams verziert, zwischendurch mal diese 16-Triolen einbaut. Manchmal sind es auch 8-Triolen zwischendurch, aber das sind eigentlich so die Grundnotenwerte, die er benutzt. Also da habe ich jetzt keine Quintolen oder ähnliches gehört. Was mir auch aufgefallen ist, dass er dann die Verteilung über das Set meistens mit der rechten Hand macht. Also er spielt dann auch viel so Right-Hand-Lead-Geschichten oder Paradiddles, wo er die rechte Hand verteilt, die linke bleibt auf der Snare. Genau. Und viel von diesen schnellen Hand-Fuß-Geschichten zwischen Tom und Bassdrum.
Das ist ja auch so eine, diese Hand-Fuß-Kombinationssachen, die er spielt, die sind ja auch oft als 32.
Genau.
Mit Bassdrum und dann quasi den Rest aufgefüllt mit den Händen. Mhm. Und das ist ja auch so diese, eine von diesen ikonischen Steve Gadd-Sachen, finde ich, wenn er dann quasi fast vom Hocker hochspringt, um
genau
zu spielen, so, ne? Und das so diese Mega-Energie hat. Ja. Das ist irgendwie total cool. Dann ist mir noch aufgefallen, was er auch oft macht, ist die linke Hand auf die Hi-Hat, die Hi-Hat mit Achteln durchtreten und dann sozusagen immer die geöffnete Hi-Hat zu spielen. Mhm. Tick, 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 tick. Ne?
Ah ja, stimmt.
So welche
ja.
Sachen macht er auch öfters mal so da drin. Und ich finde, so um so diese Musikalität und diese Rudiment-Umsetzung so ein bisschen zu verstehen und zu begreifen, ist dieses Crazy Army Solo sind da ganz interessant. Da gibt es mehrere Versionen von, das ist so ein Pattern, oder Pattern ist zu wenig, das ist halt so eine Kombination aus verschiedenen Rudiments als quasi kleines Stück zusammengefasst und das baut er oft auf. Also da fängt er an, auf der Snare einfach diese Rudiments zu spielen, mhm, führt die dann die Betonung mit der Bassdrum auf
Ja.
Das ist auch so das, was Steve Smith häufig mal macht. Und fängt dann an, mit der Bassdrum mehr zu spielen und überträgt das dann auf Schlagzeug und wird dann immer freier. Und ich finde, so diese Progression, sich anzuhören und das nachzuvollziehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Da würden wir auch auf jeden Fall mal ein Beispiel in die Shownotes legen, weil man da wirklich ganz gut nachvollziehen kann, wie da so ein musikalischer Ansatz auch ist.
Ja, unbedingt. Also ich finde das auch spannend und ich habe auch wieder festgestellt, dass ich Bock habe, mich selber da wieder ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Also auch explizit mit dieser Verschiebung von diesen Rudiment-Gruppen, da werde ich mich auch noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Das macht Bock.
Ja. Sehr schön. Ja, und dann hast du dir noch neuere Aufnahmen angehört, ne?
Ach ja, genau. Ich habe mir von dem aktuellen Album All That Matters noch den Song Say It Again angehört, beziehungsweise ich habe mir eigentlich natürlich das ganze Album angehört, war ja auch auf dem Konzert. Und habe dann so gedacht, weil ich erst da irgendwie so einen Song transkribieren wollte, das habe ich so gemerkt, dass es da gar nicht so sehr auf die Pattern ankommt, dass die da jetzt nicht so ultra besonders sind, meiner Auffassung nach, sondern dass das Besondere eben in seiner Spielart und in der Musikalität, diesem Sound und diesem, ja, wie er das Ganze einfach platziert und was er an welcher Stelle spielt und warum, das ist einfach der Punkt. Deswegen habe ich jetzt nur mir mal von diesem Say It Again Song den A- und den B-Teil so ein bisschen angehört. Das ist schon so eine Soul-Funk ausgerichtete Backbeat-Nummer, wo er dann ja so ein paar 16-Positionen in der Bassdrum spielt, die schon ganz schön sind, aber jetzt auch nicht so ultra ungewöhnlich. Ne, also auch wieder so kleine Dreiergruppen, so ein zweitaktiges Pattern. Und was er da ansonsten macht, ist, dass so Hi-Hat-Schläge auf dem Und betont werden und in der B-Section dann auch geöffnet wird, die Hi-Hat auf dem Und. Dann ist mir noch aufgefallen, dass da viel zusätzlich aber auch noch Shaker und so eine Viertel-Cowbell mit drüber aufgenommen wurde. Das Ganze so ein bisschen dicker macht. Aber auch da ist wieder das, was er spielt, hat einfach irgendwie so eine Selbstverständlichkeit und Ruhe. Das ist einfach das, was da hingehört. Aber auch nicht mehr. Da sind jetzt keine krassen Ghost Notes die ganze Zeit irgendwo zwischen oder sonst was. Und auch keine wahnsinnigen Fill-Ins, sondern das ist einfach so, sind so die Eckpunkte, die da sein müssen. Die werden gespielt. Und später, wenn der Simon Ostländer soliert, geht es noch so ein bisschen aufs Ridebecken, auf den Synkopen und da baut er noch so hier und da so ein paar Tom-Schläge ein. Das ist noch ganz, ganz schön. Das macht er ja auch immer gerne. Ja, und da kann man sich auch ein Video, so ein kurzes angucken, wo direkt der Aufnahmeprozess gefilmt wurde, als sie das im Studio aufgenommen haben. Das können wir auch verlinken. Ja, aber wie gesagt, also...
Ja, das ist mir tatsächlich live auch aufgefallen. Die Aufnahmen habe ich teilweise auch gehört, aber die habe ich nicht so intensiv gehört wie du. Wie sehr für Steve Gadd die Musik tatsächlich im Zentrum steht. Und ich habe das Gefühl, heute noch mehr, Frage ist, ob das überhaupt geht, als früher. Aber so dieses sich noch stärker zurücknehmen, das ist noch mehr da. Ich weiß nicht, du warst ja auch bei dem Ostländer-Konzert, ne?
Mhm.
Und wo warst du nochmal? Du warst nicht in Köln, sondern...
In Minden war ich, im Jazzclub.
In Minden. Haben die da auch zusammen, also Steve und Simon, ein Duett gespielt?
Ja.
Da war halt auch so, als sie das angekündigt haben, das habe ich auch schon in der anderen Folge gesagt, hatte ich gedacht so, okay, jetzt packt er aus. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt kommt was. Und dann war das nur Besen erstmal am Anfang und quasi wie so ein, eigentlich wie so ein bisschen so ein witziges Lied mit so einem Augenzwinkern.
Ja, genau.
Und es ging null um Technik, sondern einfach nur um Musik. Und das war so ein Stück weit so ein Sinnbild für mich. Also auch nachher beim Interview, dass es wirklich nur um die Musik geht, um nichts anderes. Die Musik ist dasjenige, dem man irgendwie dienen muss und was es verdient, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen.
Ja, genau. Also es ist ja schon ein Stück weit auffällig im Vergleich zu früher, dass er halt auch in seinen Solo-Passagen, ich sag mal, nicht ganz so wild mehr dann das Ganze steigert. Also nicht mehr ganz so schnelle Passagen so viel spielt und sowas. Das tut der Sache aber irgendwie gar keinen Abbruch. Also es könnte vielleicht zu erklären sein, so dass er einfach sich noch weniger beweisen muss über die Jahre, so gefühlt. Also dass dadurch noch weniger spielt als früher und noch mehr der Song im Vordergrund steht als sowieso schon und er selbst in seinen Solo-Passagen noch mit weniger Schlägen auskommt, so gefühlt.
Ja, und auch in dem Interview, also führt er auch noch andere Gründe an. Dass er sagt zum einen, dass er auch einfach das nicht mehr kann. So von,
das wäre halt die nächste Frage gewesen, genau.
Von der Konstitution her, also weil das ist halt auch einfach anstrengend, vor allem wenn man diese alten Videos sieht, der spielt ja echt wie ein Derwisch. Das ist ja wirklich, also mit mehr Energie geht ja kaum. Und auch laut spielt er da in vielen Passagen. Und ich glaube, das kann er tatsächlich so nicht mehr, dass er auch andere Wege suchen muss, um das der Musik eine ähnliche Energie zu geben auf eine andere Art und Weise. Und die Lösung, die er da gefunden hat, wie du schon sagtest, einfach mal rauszunehmen, wenn alle anderen Gas geben, um da einen Kontrapunkt zu setzen. Und Alex und ich hatten auch das Gefühl, dass wenn er dann mal irgendwie zum Beispiel ein rausgeholt hat, dann war das auch direkt so ein Boah! Das war nicht eins von tausend, sondern das hatte dann genau dieses Statement. Und das so geschmackvoll und so mit so viel Intention hinzukriegen, das macht halt das Spiel, finde ich, heutzutage von ihm aus.
Ja, und umso beeindruckender, dass eben auch ohne, also sogar ohne diese Ausbrüche, die er dann als jüngerer Trommler gehabt hat, dass selbst das, wenn er das so noch zurückhaltender spielt, das trotzdem immer noch so besonders klingt. Das fand ich so beeindruckend. Also das eben, wie schon am Anfang gesagt, ich kann es nicht so richtig definieren, festmachen weder an irgendwelchen Pattern noch, also nicht an dem, was er spielt, sondern es ist einfach wirklich das wie er es spielt. Das ist einfach beeindruckend.
Ja, und das ist auch tatsächlich so eine Sache, die so schwer zu erklären ist oder so schwer zu vermitteln ist. Und das ist, glaube ich, schon dieser Touch oder dieser Groove, wie du das auch beschreibst in deinem Buch zum Beispiel, Groove Workout, diese verschiedenen Parameter, die aber analytisch irgendwie vielleicht fassbar sind, was wir auch hatten mit diesem Laid-Back zum Beispiel oder In the Pocket. Jeder Ton mit Bewusstsein und voller Intention zu spielen. Aber das so zu 100% zu fassen, was das dann ausmacht, ich glaube, das würde Steve Gadd selber tatsächlich auch schwer fallen. Also darum ist das auch, glaube ich, darum spricht er immer über diese Rhythmic Displacement Sachen und so. Weil das ist so greifbar.
Das glaube ich auch, ja.
Aber die anderen Sachen, die sind Ausdruck von musikalischer Erfahrung. Und ich weiß nicht, ob du da schon reingehört hast in diese D-Face-Platte, die neue, die D-Drums-D-Face-Platte. Da ist zum Beispiel ein Stück von Wolfgang Haffner drauf, wo er nur Besen spielt. Und ich hatte mit dem Olli gesprochen und Olli sagte, ja, Wolfgang hat uns einfach, ich glaube, 15 Minuten oder so Besenspiel zugeschickt. Wir haben was draus gemacht. Und Wolfgang ist auch so ein Typ, finde ich. Also Wolfgang spielt auch nicht unbedingt die Sachen, wo man jetzt so, wie wir das vorhin meinten, bei so Instagram-Dramern oder so, wo man davor sitzt und denkt so, warte mal, was hat jetzt da gespielt? War das jetzt mit der linken Hand Septonen und mit der rechten Hand Quintolen? Nochmal in Slow Motion angucken. Ah, so geht dieses Kunststück. Das ist zum größten Teil alles total schnell fassbar und überschaubar. Aber die Art und Weise, wie er es spielt, wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, für mich Wahnsinn. Also so die Musik so mitzunehmen und so auf den Punkt den Groove zu spielen, dass jeder sofort das Gefühl hat, ja, okay, da spiele ich jetzt Bass zu, ist überhaupt kein Problem, fallen mir sofort tausend Sachen zu ein. Das ist irgendwie so eine Art, die mir auch, je älter ich werde, immer mehr bewusst wird, welche Bedeutung die hat.
Absolut. Also, wie du schon sagst, im Vergleich zu so Instagram-Drummern, klingt jetzt immer so ein bisschen blöd, aber so das, was ich auch in meinem Buch analysiere, das sind ja so diese offensichtlichen Parameter, wo man sagen kann, okay, wenn jemand jetzt mit der rhythmischen Phrasierung spielt oder viele leise und laute Schläge, so Ghost Notes einbaut oder irgendwie einen quintolischen Shuffle spielt oder irgendwelche aufwendigen, tricky Figuren, dann kann man daran festmachen, dass das vielleicht zum Groove oder Fluss beiträgt, so eine Mischung aus Timing und Dynamik von diesen Pattern, aber wenn jemand so vom Pattern her ganz simple Sachen an sich spielt und die aber trotzdem einfach so anders klingen, als wenn wer anders das spielen würde, dann kommt man ja dem Rest, auf den es dann am Ende ja doch ankommt, da komme ich in dem Buch ja dann auch drauf, dass an sich denn die Persönlichkeit desjenigen, der spielt, natürlich über das, wie irgendwas gespielt wird, das dahingehend ausschlaggebend ist. Und das ist halt das, was man auch dann schwer nur analysieren kann. Man kann sich eben nur bei ihm denken, dass es aus der jahrzehntelangen musikalischen Erfahrung in diesen ganzen, vor allen Dingen ja in diesen ganzen verschiedenen Bereichen, ne, wirklich von Big Band und Jazz über Pop bis zu Eric Clapton und was er da noch alles gemacht hat, Joe Cocker und so weiter, also bis hin zu Rock-Sachen auch einfach, ne? Latin. Hat ja alles gespielt.
Genau, und er hat einfach immer Musik gemacht. So, ne? Ich glaube,
genau.
Das hat mir, glaube ich, auch schon öfters das Thema. Für mich ist immer so ein bisschen das Problem dabei, nur Musik gemacht klingt so, als würde das alles so vom Himmel fallen und man müsste einfach nur Musik machen, dann funktioniert das schon. Steve Gadd ist schon auch ein Beispiel dafür, der ist, glaube ich, auch ein absoluter Nerd, was Üben und Beschäftigen mit der Technik, also mit Schlagzeugtechnik anbelangt. Du hast ja wahrscheinlich auch diese Interviews bei Rick Beato gesehen, wo er dann irgendwann auch über Rudiments und Displacement und so spricht und seine Sticks rausholt, die diese Gummiköpfe haben, damit er überall, egal wo, trommeln kann. Ne?
Ja.
Also es ist nicht nur einfach so, man trifft sich mit ein paar Freunden und macht ein bisschen Musik und dann läuft das schon.
Nee, es ist genau, eigentlich ist es genau das Gegenteil. Du musst es ja sowas von gefressen haben alles, ne, damit. Also man merkt ja, dass er selbst, egal was er spielt, ob es komplex ist oder nicht, und er kann ja auch komplexe oder hat ja viele komplexe Dinge gespielt, das geschieht mit einer Selbstverständlichkeit und Abgehangenheit, die nur kommen kann, wenn man das tausende Stunden geübt hat, so dass es einfach im Schädel drin ist und im Schlaf abrufbar ist. Und dann kann man sich aufs Musikmachen konzentrieren.
Kennst du dieses El Giro Spain, also es ist, glaube ich, von Chick Corea geschrieben, Spain, dieses Stück. Und da gibt es ja diesen Cowbell-Part drin, ne, von Steve Gadd. Das war so einer der Punkte, wo ich nachgucken musste, wer ist eigentlich dieser crazy Drummer, der das spielt. Wo mir das nicht bewusst war, dass das Steve Gadd ist. Und das ist auch, der spielt das so. Ja, natürlich spiele ich das, klar. Also,
warum nicht?
Nee, kann ich einfach so.
Genau.
Das ist natürlich Ergebnis von einer unfassbaren Beschäftigung mit dieser Materie. Das dann so musikalisch einbinden zu können.
Genau, das,
das ist schon.
Das ist wieder diese berühmte Leistungsgrenze, unter der man dann extrem sein muss, damit man sich dann aufs Musikmachen konzentrieren kann. Das ist wichtig. Ja, und dann, was hatten wir ganz am Anfang, glaube ich, kurz drüber gesprochen, so, der ist ja wirklich auch einflussgebend gewesen für Leute dann wie Dave Weckl oder andere, die wiederum
Vinnie Colaiuta,
die Vorbilder für die Drummer der Generation danach sind. Und das geht ja immer so eine Generation weiter. Und du meintest gerade, viele junge SchlagzeugerInnen kennen den dann vielleicht gar nicht mehr, aber da kann ich auch immer nur empfehlen, warum sich nicht dann auch mit den einflussgebenden Personen der Lieblingsdrummer beschäftigen, soweit es zumindest nach hinten geht, dass es noch irgendwelche Aufnahmen gibt. Ne? Man kann auch von Gene Krupa wahrscheinlich hier und da noch Sachen finden, die wiederum ihn beeinflusst haben. Ne? Und das geht ja, ist ja immer so ein bisschen stille Post oder beziehungsweise entwickelt sich immer weiter, aber es ist ja interessant, dann nicht nur die dritte Version davon zu kennen, sondern auch eben das Original oder die Herkunft.
Absolut, das lohnt sich definitiv. Und genau, fast in allen Bereichen. Ne? Auch so, mir ist das auch nochmal so klar geworden, dann später bei Will Calhoun, dem Schlagzeuger von Living Color, den ich total super cool fand, der spielt in mehreren Stücken genau diese Sache mit der linken Hand auf der Hi-Hat, wo die Hi-Hat in Achteln durchgespielt wird und dann immer wieder sozusagen so eine Betonung mit der linken Hand auf der geöffneten Hi-Hat gespielt wird, kurz zwischendurch. Und für mich war das immer so Will Calhoun-Stil, bis ich dann halt irgendwann gesehen habe, okay, nee, ich glaube, ich weiß, wo der das gesehen hat und woher er diese Ideen hat. Also vielleicht ist er auch selbst drauf gekommen, aber nein, der wird wahrscheinlich auch Steve Gadd gehört haben. Ja. Weil der war einfach so omnipräsent.
Ist man ja kaum dran vorbeigekommen wahrscheinlich.
Vielleicht noch zwei, drei Sachen zum Abschluss. Steve Gadd, apropos omnipräsent. Steve Gadd ist dann auch tatsächlich der Erste, der ein Schlagzeugvideo, Lernvideo auf VHS veröffentlicht hat. Und zwar 1983 das Lehrvideo Up Close und 85 dann in Sessions. Also auch da, ne, wenn man Schlagzeug-Nerd war, hatte man dieses Video und hat sich das angeguckt.
Ja.
Interessant ist auch noch, das haben wir auch noch nur angedeutet, das wäre auch nochmal ein eigenes Thema wert, also diese Anzahl an unterschiedlichen Facetten, die Steve Gadd abdeckt, ne, mit Latin, mit Jazz, mit Pop, mit Rock, das ist halt auch unfassbar. Also Late in the Evening ist auch nochmal so ein Groove, den man sich anhören könnte, wo so dieser typische Steve Gadd Mosambiki gespielt wird, dieser New York, ja, wie soll man sagen, Fusion Pop, Afro-Kuban-Groove, der auch maßgeblich durch Steve Gadd und seine Spielweise geprägt wurde.
Ja.
Und auch das ist einfach auch da, wenn man sich diese Sachen anhört, der spielt den Mosambiki und du kannst den spielen, ich kann den spielen, aber die Art und Weise, wie er dann damit wiederum rumspielt und daraus ausbricht und da verschiedene Sachen reinbringt und man immer das Gefühl hat, es bleibt trotzdem dieser Groove.
Ja, genau.
Das ist dann halt wieder so, das ist einfach geil.
Ja.
Also es ist einfach geil.
Der hat's gefressen.
Ja, einfach tierisch.
Geiler Typ.
So, also wenn wir zurückkommen zu den ersten Fragen. Wir wissen jetzt, warum Walt Disney am Anfang seiner Karriere stand. Hat sich das Schlagzeugspiel von ihm geändert über die Jahre? Würden wir sagen, ja, nein?
Ich würde sagen... Und du hast ja gesagt, er hat im Interview auch gesagt, nicht zuletzt deswegen, weil er manche Dinge jetzt in seinem Alter nicht mehr spielen kann. Also es ist eher noch ein bisschen weniger geworden, was Virtuosität angeht, was die Musikalität angeht, ganz im Gegenteil. Also immer noch oder noch mehr erstaunlich musikalisches Spiel, was auch mit weniger wunderbar auskommt. So würde ich das. Ich habe ihn aber auch nicht vorher nie live gesehen, leider. Also jetzt, ich habe keinen, was so Live-Spiel angeht, keinen Direktvergleich. Aber man kann sich das anhand der Videos ja ganz gut vorstellen oder auch sehen, wie das da war.
Ja, und er ist definitiv auch jemand der leiseren Töne geworden. Ne? Und auch das kommt nochmal in dem Interview so rüber.
Ja.
Ne? Wo er ja auch immer wieder betont, dass das der Groove sei, wenn man die Sachen leise spielt und diese leisen Sachen so spielt. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal so eine Erkenntnis für ihn selber, die so gereift ist über die Jahre.
Vielleicht kommt er irgendwann noch zu der Erkenntnis, dass man am besten gar nichts spielt. Nein, das hoffe ich natürlich nicht.
Na?
Ich hoffe nicht. Weniger ist mehr. Gar nichts ist alles. Nee, das wollen wir nicht hoffen. Nee, aber man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich irgendwann auch. Ich meine, das kann man ja nicht trennen, die gesammelte Erfahrung über die Jahrzehnte und das gleichzeitige Älterwerden einfach, das geht ja einher miteinander. Aber in dem Alter kann man sich schon auch vorstellen, dass man dann sich mal freut, wenn es mal ein bisschen leiser ist, alles insgesamt so.
Zum einen das, also zum anderen
wünsche ich mir jetzt schon.
Zum anderen muss man schon auch sagen, wenn man sich jetzt diese Karriere anguckt, okay, so bis in 70er, 80er Jahren ist das halt alles viel auf den großen Bühnen, aber er macht halt auch mit seiner eigenen Band und so auch echt so Jazzclub-Touren, ne? Als Steve Gadd, der auch mit Eric Clapton spielen könnte. Und das ist ihm, glaube ich, schon wichtig. Es gibt ein Video von Soundcheck und da ist das so ein bisschen, spiegelt sich das wieder, was er auch in dem Interview gesagt hat, was ich auch super interessant fand, dass er eigentlich am liebsten erstmal auf der Bühne steht und auf der Bühne die anderen Musiker hört, so wie sie auf der Bühne zu hören sind, dann so ein bisschen den Monitor-Sound dazu macht und ganz am Schluss den PA-Sound nach draußen. Und der darf auf gar keinen Fall lauter sein als das, was auf der Bühne ist, weil er will hören, was auf der Bühne passiert, wie im Jazzclub, wie damals, als er Gene Krupa gegenüber saß und das direkt gehört hat.
Ja, und das ist auch interessant, ja.
Und das sind so Kleinigkeiten, die man, wenn man viel auf der Bühne gespielt hat, dann erst merkt, wie wichtig die sein können. Also, oder welche Bedeutung die haben, gerade aus unserer heutigen Sicht, wo man mit In-Ears spielt und oft das Gefühl hat, man ist abgeschlossen von der Außenwelt, nutzt natürlich auch alle Vorteile dadurch. Also, dass man zum Beispiel dann eben zum Glück den Gitarristen, den Funk-Gitarristen richtig hört und sich auf den Groove von dem Gitarristen einlocken kann und nicht irgendein Gebrummel über die Monitorbox hört, der irgendwie indifferent ist. Aber diese Vorstellung von ihm, das muss so eine Club-Atmosphäre haben, das ist, glaube ich, so das, was sich durch die Jahre bei ihm abzeichnet hat. Die Musik steht im Zentrum, so wie sie einfach da ist.
Ja, das, also wenn man jetzt unter einen Lautstärkebereich geht von so einem fett laut gespielten Schlagzeug, dann wird es ja mit In-Ears, finde ich, auch immer schon total schwierig, dann noch Dynamik-Nuancen hinzukriegen mit einer Band. Also ich weigere mich immer, sobald es, spätestens wenn es um sehr leise Sachen geht, dann spiele ich nicht mit In-Ears, weil ich das gar nicht mag. Ich fühle mich dann selber zu abgekapselt und habe auch das Gefühl, irgendwie, ich kann, wenn ich im Becken nur streichle oder so, dann höre ich das ja gar nicht wirklich. Dann kommt das Signal gar nicht an. Und das mag ich dann nicht. Also das kann ich schon total gut verstehen. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht geht, mit In-Ears so zu spielen, wie er das da gemacht hat.
Wahrscheinlich hat er nie wirklich mit In-Ears gespielt.
Kann sein.
Ich kenne kein Bild von ihm mit In-Ears.
Deswegen will er jetzt auch gerne leiser spielen. Das passt auch zusammen.
Ja, ich glaube, wir haben all das, was wir sagen wollten, haben wir gesagt. Ich hoffe, ich habe dich nicht totgeredet, Micha.
Nö, gar nicht. Was? Nee, ich fand das sehr spannend. Und das hast du sehr gut gegliedert, das Ganze. Und ich fand das einen sehr fruchtbaren Austausch.
Bei Steve Gadd gehen so bei mir mit mir auch so ein bisschen die Pferde durch, weil ich das auch einfach so faszinierend finde und toll finde, was er macht. So, worauf ich dich jetzt noch festnageln wollte, nächste Songanalyse, ne?
Ja.
Bist du dran?
Nö. Hast recht. Naja, bin ich. Ist ja. Okay.
Und ja, ich hoffe auch, das dauert nicht jetzt wieder 3 Monate.
Nee. Wir können das gerne anpeilen für am besten dann noch gleich im Februar, Ende Februar oder so.
Die Aufnahme zumindest.
Das ist noch nicht
die,
so viel
genau.
Los. Ja, die, genau, das meine
ja,
ich.
Ja, gut, dann habt ihr das jetzt hier gehört. Mal gucken, welcher Song es wird.
Unterzeugen.
Ich bin gespannt.
Alle meine Entchen.
Gibt es davon eine Schlagzeugversion? Wahrscheinlich.
Mal gucken. Ich werde mal was aussuchen.
Sehr gut, ich bin gespannt. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir wieder. Es macht immer riesen viel Spaß.
Mir auch, Felix.
Eine große Ehre. Und
ebenso.
Ja, alle Sachen, die wir hier so erwähnt haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Informationen über Micha findet ihr in den Shownotes. Es gibt bald sein Buch auch in Englisch, also es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber die Vorbereitungen dazu laufen. Das heißt, für die Leute, die das Interview mit Steve Gadd lieber auf Englisch gehört haben, können dann auch das Buch im Originalton, im Originalsprache auf Englisch von Micha
genau.
kriegen. Oder so ähnlich. Yes.
Yes.
Indeed.
Yes, yes. That's true.
Very good.
Genau. Felix, war eine große Freude. Vielen Dank dir.
Ja, in this sense. Ne?
Genau. See you later, Alligator.
Yes. Bis später.
Bis bald.
Tschö.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.